Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, hallo zusammen. Ich glaube, wir tauchen direkt in den Untergrund mit meinem Fall. Und ich habe wirklich eine sehr unzensierte Frage an euch. Und Prisa, muss mich gar nicht so geschockt anschauen.
Stell sie
es
einfach.
Es geht auch dir, ja, du musst reden. Also, habt ihr früher, also im Alter von euren ersten sexuellen Erfahrungen, immer so einen schwarz-weißen Ausdruck vom Partner verlangt bezüglich Geschlechtskrankheiten? Janine.
Also kann man immer zuerst das Laborblatt übergeben, vor allem wenn ich immer mit Kondom verhütet, selbst wo ich die Pillen genommen habe.
Das habe ich auch gehört.
Ja. Yeah.
Ich tue mit der Aussage enthalten.
Hey, nein.
Es könnte gegen mich verwendet werden.
Dafür musst du jetzt alle Geschlechtskrankheiten aufzählen.
Nein, als Strafe.
Ja. Was kennst du für dich?
Also ich kenne Trichomonaden, wo wir ja schon mal einen Fall haben gemacht.
Gertrud, die niemand mehr einlud.
Ja, mhm. Genau. Nachher kenne ich ein paar virale, so HIV. Mhm. Dann Hepatitis. Mhm. Herpes, ganz schlimm.
Hepatitis B und C.
Ja, mhm. Okay.
A ist nicht.
Übersessen ist mhm. Aber,
genau.
Also Hepatitis B.
Der Genitalherpes.
Ja, Herpes.
Das sind die viralen, genau. Und jetzt genau. Die bakteriellen, kennst du auch noch ein bisschen? Von den Bakterien betragbar.
Chlamydia ist ein ganz wichtiger. Und da geht es heute. Mhm. Das ist jetzt
schon Zack.
Der Tripper vom Stripper.
Ah, ja, genau, Tripper. Also Gonorrhoe, mhm. Gell? Nachher Syphilis, ja. Der ist das der harte Schanker.
Genau.
Mhm. Das ist ein komischer Name. Warte jetzt einmal.
Ja, dann gibt es noch Filzlüs.
Ah, gilt das als Geschlechtskrankheit? Ja. Also, aber das ist ein Tier.
Das ist ein Parasit.
Das ist ein Parasit. Ja. Aber eben, das ja, ist auch Geschlechtskrankheit, die meistens über eine Geschlechtsverkehr übertragen wird. Man kann es zwar über Bettwäsche, aber seltener. Und die Krätze.
Ah, Krätze ja. Auch?
Genau. Genau, genau.
Also ist alles,
die gibt es aber, ja.
Die will man alle nicht als Untermieter haben.
Das schon so, als würde man sie nicht haben, genau. Mhm.
Gut. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zur heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es um einen mikrokleinen Erreger, der ziemlich aufregt, wenn man ihn hat, weil er sich nämlich einfach in der Zelle versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Das ist ja ein richtiger Zungenbrecher.
Und Tanja stellt euch den Fall Lydia Chlamydia vor.
Genau, also die Lydia, sie ist 24 und sie ist in die Villa Margherita Sprechstunde gekommen, wo sie mehrmals ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, mit mehreren Freundschaft-Plus-Typen. Und sich hat Sorgen gemacht, dass sie eine Geschlechtskrankheit hat aufgelesen. Sie verhütet sonst mit dem Nuva-Ring, also einem Hormonring, und hat absolut keine Beschwerden. Sie hat einen gesunden Lebensstil, raucht nicht, möchte unbedingt mal Kinder haben. Sie hat mir erzählt, sie will eine junge Mami sein. Aber zuerst muss sie noch einen guten Job ergattern und vor allem noch eine kleine, stabilere Partnerschaft haben. Sie hat zweimal einen unauffälligen Krebsabstrich gehabt, also unauffällige Gynäkontrolle. Die erste mit 21, das ist tipptopp. Und sie hat dort HPV-Impfung zweimal gehabt, vor 15-Jährigen, also noch vor dem ersten Mal.
Das klingt ja wirklich wie aus einem Bilderbuch. Also klingt nach einer guten Vorsorge. Erster Pap mit 21 und nachher nach 3 Jahren nochmal ein Pap. Das ist ja wie das BAG genau vorschreibt. Und die HPV-Impfung vor dem ersten Sex ist natürlich auch gut. Und das ist wirklich alles in unserem Bilderbuch. Ist gesund, raucht nicht, gewissenhaft. Sie hat einfach einen dunklen Fleck. Sie hat den mit den wechselnden Sexualpartnern, wo sie sich nicht schützt. Und sie hat auch Gewissensbissen davor, weil sie sich eben nicht mit Kondom schützt, im Sinnesrausch.
Das ist ja noch nachvollziehbar mit diesen Gewissensbissen. Wie sieht eigentlich die Statistik von diesen Geschlechtskrankheiten aus? Die tut sich immer ein bisschen verändern. Wie war die in den letzten 2 Jahren? Gewesen? Sind die jungen Leute heute gewissenhafter, als wir es gewesen sind, Anja?
Also in den letzten Jahren war es so, das kommt natürlich auf die Geschlechtskrankheit drauf an. Das heisst, HIV zum Beispiel hat eine sinkende Ansteckungsrate seit eigentlich 2002. Und das ist insbesondere, weil einfach besser aufgeklärt wird, mit besseren Zugang zu Testmöglichkeiten und vor allem spricht der HIV-Virus sehr gut auf die aktuelle Therapie, die man hat. Das heisst, unter der Therapie ist der Virus im Blut fast nicht mehr entdeckbar, also entdeckbar oder beziehungsweise nicht mehr vorhanden und somit ist man auch nicht mehr ansteckend. Und dann gibt es noch so die PEP, wisst ihr, was das ist?
So eine Abschirmungstherapie, wenn man, oder?
Mhm. Also ich kann mich gut erinnern, ab und zu in der Bahnhof-Apotheke, wenn man nicht sicher ist, wo ich noch dort gearbeitet habe, Pille, danach haben wir viel gehabt, haben wir die Postexpositionsprophylaxe, die PEP-Prophylaxe, die empfohlen. Meistens schickt man die Leute für das in die Frauenklinik. Und das ist, dann nimmt man die HIV-Medikamente.
Also ja. Ist eine Abschirmung gegen HIV.
Genau, du nimmst echt die Medikamente schon vorsorglich ein, weil es vielleicht ein Risiko hat gegeben, dass du ansteckst. Und die Idee ist, dass du sofort im Blut die Medikamente hoch einstellst, dass der Virus sich nicht kann weiter vermehren kann.
Genau, aber es hat, also man muss es lang nehmen. Es ist nicht wie die Pille danach, wenn man einfach einmal schlucken kann. Und es hat starke Nebenwirkungen, so gastrointestinale
Nebenwirkungen. Zu riskieren.
Lieber mit Kondom verhüten, ja. Genau.
Ja. Mit Hepatitis B und C sieht es ja ähnlich aus. Da gibt es auch einen Rückgang von der Ansteckungsfälle in den letzten 20 Jahren. Und gegen Hepatitis B gibt es auch eine Impfung. Hepatitis C tut man screenen bei Risikogruppen und dann eine entsprechende Therapie einleiten, die ähnlich intensiv und lang ist wie beim HIV-PEP, also bei dieser Prophylaxe.
Wo man bei Therapie, nicht nur Prophylaxe.
Es ist eine Therapie. Bei der Therapie. Okay. Genau. Und der Virus dann eliminiert wird und die Person somit nicht mehr ansteckend ist.
Genau. Und das ist erfreulich natürlich, aber es gibt auch andere Geschlechtskrankheiten, die eher wieder am Zunehmen sind. Darunter fällt Syphilis, Lues im Fachjargon, aber hier muss man sagen, ist vor allem im Rotlichtmilieu sind da gehäufte Fälle, also bei Sexarbeiterinnen oder auch bei der homosexuellen Szene. Und um das geht es heute in meinem Fall, auch Chlamydien. Chlamydien-Infektionen sind die häufigste in der Schweiz, ist die häufigste in der Schweiz sexuell übertragbare Infektion. Sie ist meldepflichtig. Und gemäss BAG haben sich die Ansteckungsraten mit Chlamydien in den letzten 10 Jahren verdoppelt.
Das ist viel. Also das ist noch extrem. Verdoppelt. Mhm.
Mhm. Aber man weiss nicht genau, ist es wegen, weil man sich mehr ansteckt oder tut man einfach mehr testen. Und auf das kommen wir dann noch zurück. Genau.
Und gell, heutzutage ist, wenn du Chlamydien testest und jetzt das Resultat geht da, also wenn du siehst, dass jemand eine Chlamydien-Infektion hat, dann tust du dann in der Folge auch noch Tripper testen. Mhm. Also, das ist, also die beiden gehen häufig Hand in Hand, offenbar. Also wenn du das eine hast, tust du das andere auch testen.
Genau. Du kannst sogar im gleichen Abstrich, es ist eigentlich genau das gleiche Stäbchen und das gleiche Medium, was dann in die Mikrobiologie schickst, also du kannst es eigentlich noch aus dem gleichen Abstrich auch noch testen.
Das ist noch gäbe. Tut das weh, so ein Abstrich?
Nein, das ist so viel wie der Krebsabstrich. Das ist einfach auch am gleichen Ort. Also dort beim Muttermund.
Ja. Mhm. Gut.
Genau.
Es ist ja noch wichtig zu wissen, also anders als bei HIV, wo man lebenslänglich den Virus in sich trägt und man Medikamente muss nehmen, um die Virusvermehrung zu unterdrücken, können bakterielle, sexuell übertragbare Erkrankungen wie Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydien zwar mit Antibiotika geheilt werden, aber man kann sich trotzdem immer wieder neu anstecken. Mhm. Und darum, nein, ist zur Lydia, wie ist es bei ihr weitergegangen?
Ja, also ich habe natürlich gynäkologisch untersucht und habe auch Abstriche abgenommen, vom Gebärmutterhaus vor allem. Und auf den ersten Blick ist mir also nichts besonders aufgefallen. Also ihr Ausfluss war klar und geruchslos. Die Vagina war nicht gerötet. Und auch der Gebärmutterhals, also beziehungsweise der Muttermund, das sieht man ja eben mit dem Spekulum hineinschaut, das haben wir ja schon mal erklärt, der war unauffällig. Also nicht irgendwie gerötet oder auch nicht sofort auf den Blüten, als ich angekommen. Es hat auch beim Abtasten keine Hinweise gegeben, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und sie hat auch keine Portio-Schiebeschmerz gehabt, vor allem.
Was ist denn das jetzt wieder? Jede Portion Scheibenschmerz.
Was macht ihr da jetzt wieder, die Gynäkologen?
Um Schieben.
Genau, also das ist ein Test, ob es eben entzündliche Veränderungen in der Gebärmutter gibt oder so, auch so ausserhalb der Gebärmutter, zum Beispiel an den Eileiter. Da tut man so ein bisschen rütteln am Gebärmutterhaus, also an diesem Zäpfchen. Mhm. Oder so ein bisschen eben mit dem Finger hin und her verschieben. Oder auf und ab. Und das kann eben sehr, sehr schmerzhaft sein, in dem Fall, wo es eben wirklich eine starke Entzündung hat, in Gebärmutter zum Beispiel, oder in den Eileiter oder irgendein Abszess dort in der Nähe.
Das ist noch interessant. Und der
Untersuch hat also bei der, in unserem Fall einen unauffälligen Befund gebracht. Hast du dann noch einen Abstrich gemacht oder braucht es da mehrere?
Also eben, eigentlich war es unauffällig, ich habe nichts gesehen.
Beim Rütteln hat sie auch nicht geschrauen.
Hat sie nicht geschrauen. Also eben meistens wirklich, tut es so weh, dass sie fast auf dem Stuhl weggumpen, wenn du wirklich einen Schmerz hast, den Portio-Scheibenschmerz. Aber sie hat eigentlich da gar nicht reagiert und ich habe doch einen Abstrich gemacht, eben weil sie mir von ihrem Risikoverhalten hat erzählt. Weil es ist so, zum Beispiel jetzt Chlamydien, die machen eigentlich sehr, sehr selten Beschwerden. Also die sind irgendwie zu 70-90% verlaufen die asymptomatisch. Und klar, gelegentlich kann es so ein bisschen zu einem eitrigen oder stark reichenden Ausfluss kommen. Oder eben zu Kontaktblutung. Also das heisst, wenn man Geschlechtsverkehr hat, dass es wie nachher ein bisschen blutet. Oder auch Zwischenblutungen, das wäre auch so ein Symptom, wo man muss sagen, wo man ein bisschen hellhörig muss werden. Aber eben eigentlich sie zu fast 90% asymptomatisch.
Die Frauen, aber beim Tripper ist ja das anders. Also
beim Tripper beim Tripper ist es anders. Da haben wir häufig Ausfluss. Ja, oder beim Mann gibt es eben den Bonjour,
Tropfen, guten Morgen.
Genau, das ist ein bisschen gruselig. Aber der Eiter sammelt sich in der Harnröhre an und ist ja mega lang. Und das heisst, in der Nacht, oder, wenn er so horizontal liegt und dann kommst du drauf mit der Schwerkraft, tröpfelt es dann so raus. Darum, das ist so ein Zeichen, dass er auch mal so den Abstrich machen sollte. Genau.
Aber bei Chlamydien hat man 70-90% von der Erkrankungen keine grossen Beschwerden und die Chlamydien höckeln einfach im Gebärmutterhaus über Monate oder Jahre und können nur durch Test oder bei Risikoverhalten dann entdeckt werden.
Mhm. Noch einmal zu dem Risikoverhalten zurück. Es klingt recht dramatisch. Mhm. Also du meinst da mit Kondom ohne Sex, ja, oder? Und dort ist ja richtig.
Kondom ohne Sex.
Nein!
Also wie geht denn das? Ja.
Das kenne ich jetzt auch noch nicht.
Ungeschützter Sex.
Genau, Sex ohne Kondom.
Ja. Und dort gäbe es eigentlich vielversprechende Zahlen dazu. Also
zum Kondomgebrauch, meinst du?
Ja, genau. Mhm. Also zum ersten Mal viele Jugendliche Kondom benutzen. Man sieht aber, dass je mehr die Frauen die Pillen nehmen, oder den Nuvaring, oder einfach eine hormonelle Verhütung, desto häufiger wird dann auch auf einen Kondomgebrauch verzichtet.
Mhm. Ja.
90% der Jugendlichen würden wissen, dass sie sollten
Kondom verwenden. Mhm,
genau. Merci, Janine. aber nur die Hälfte von denen tut sie auch wirklich verwenden.
Mhm. Ja, das fällt mir eben auch in meiner Sprechstunde für die Jungen auf. Da höre ich so Sätze wie, ja, ich weiss, ich sollte mich schützen, aber er hat einfach nicht wollen, oder wir haben es dir plötzlich vergessen. Oder er hat gesagt, also ich habe bestimmt keine Geschlechtskrankheit. Also solche Sachen höre ich wirklich viel. Aber für mich ist darum ganz wichtig, dass ich den Mädchen sage, hey, auch wenn ich eine Verhütung verschreibe, also benutze bitte zusätzlich die Kondome. Pillen nützt gegen eine ungewollte Schwangerschaft, aber eben gegen Geschlechtskrankheiten schützt sie nicht. Und das, und wie wir vorhin aufgezählt haben, gibt es einige.
Und wenn die Beziehungen noch nicht so fest oder wechselnd sind, macht das Sinn. Unsere Lydia hat jetzt so einen positiven Abstrich auf Chlamydia, habe ich es richtig verstanden. Mhm. Aber andere bakterielle Geschlechtserkrankungen sind negativ.
Genau.
Ja.
Also ich habe den Abstrich eingeschickt und es ist rausgekommen, Chlamydia trachomatis positiv. Genau.
Hey, und wie hat sie reagiert? Ist sie schockiert gewesen, oder wie ist es? Wie hat sie?
Ja, trotz allem hat sie immer noch das Gefühl gehabt, also ja, ich habe mich zwar nicht geschützt, aber ich habe auch nichts, weil sie hat ja wirklich auch keine Symptome gehabt. Und darum war sie schon ein bisschen geschockt gewesen. Und weil sie auch mal gelesen hat, ja, durch Chlamydien kann man unfruchtbar werden. Und darum habe ich sie dann so ein bisschen aufgeklärt. Ich habe gesagt, hey, wichtig ist, dass man Chlamydien möglichst schnell entdeckt. Und sie machen nicht von Anfang an Probleme. Dass die Probleme oder die Langzeitfolgen, die kommen erst, wenn man sie unbehandelt lässt. Sie können nämlich aus dem, genau, unter dem Genitaltrakt, wenn sie dort, können sie länger bleiben. Ich weiss nicht, bei denen steigen sie schneller auf, bei anderen bleiben sie jahrelang einfach still im Gebärmutterhaus höckeln. Aber wenn sie dann aufsteigen, eben Richtung Gebärmutter-Eileiter gelangen, ist das natürlich nicht so gut, weil das kann dann zu Entzündungen führen und eben Verklebungen vom Eileiter und somit zum erhöhten Risiko für Unfruchtbarkeit oder auch eine Eileiter-Schwangerschaft.
Mhm. Das ist, wenn sie sich im Eileiter einnistet, fälschlicherweise. Mhm. Darüber könnten wir auch mal eine Folge machen, aber mich interessiert jetzt noch, was die Chlamydien außer dieser Eileiter-Verklebung noch machen
können. Ja, da gibt es noch das sogenannte PID, Pelvic Inflammatory Disease. Das ist also eine Entzündung vom oberen weiblichen Genitaltrakt. Das heisst, zum Beispiel von der Gebärmutter. Oder es bilden sich Abszesse im Bereich von der Eileiter und der Eierstöcke. Oder es gibt sogar eine ganze Bauchfellentzündung, eine sogenannte Peritonitis. Und wenn das so akut kommt, kann es das sein, dass man wirklich auch Fieber hat und stärkste Bauchschmerzen. Und eben so eine Portionsschiebenschmerz oder irgendwie ein Schmerz, wenn man drückt, Gebärmutter drückt, bei den Eierstock drückt. Aber sie kann eben dann plötzlich so auch ein bisschen chronisch sein, also sehr asymptomatisch verlaufen und so zu immer mehr Verwachsungen und Verklebungen mit den ganzen Bauchorganen führen.
Und das ist dann eigentlich das Problem. Ja. Also eins von den Problemen, die Chlamydien anrichten
können. Genau, das wäre so eine Langzeitfolge. Ja. Dann sind sie eben lang unbemerkt bleiben und sie dann können aufsteigen.
Und sie können aber auch direkt, gell, schon Schaden anrichten. Chlamydien.
Wie meinst du direkt?
Also weißt, es muss nicht das ganze Becken entzündet sein, so zur PID.
Nein, das kann wirklich auch nur einfach im Eileiter Verklebungen.
Ja. Das sind einfach all die Sachen, die können ausgelöst werden im Unterleib sozusagen.
Genau, das Ding ist halt einfach, unser Genitaltrakt ist von unter bis in die Bauchhöhle offen. Mhm. Also das heisst, die Vagina ist offen, das Haus ist nicht steril. Es kann irgendwie, eben durch Sex oder durch irgendwie eine Infektion, kann das dann durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter und dann noch durch die Eileiter gehen. Und dann bei den Eileiter sind nicht zu, die sind offen im Bauchraum. Und darum kann das wirklich so eine kleine Sauerei machen. Ja. Genau, also das Risiko jetzt für so eine PID, die jetzt krank ist nicht hoch und das hängt offenbar ab von der Altersgruppe und auch von der Zahl von der Reinfektion, also ob man sich mehrmals und immer wieder mit Chlamydien tut, ansteckt.
Wenn schon geschwächt ist und sicher eben das Immunsystem spielt eine Rolle, raucht sie, wie lebt sie. Dass sich die ausbreiten oder eben nicht.
Genau, und eben die Jüngeren sind vor allem betroffen, unter 25-Jährige, wo das ist ja dann, bei denen, wo man es eigentlich nicht will, weil die haben ja sicher vielleicht noch eine offene Familienplanung, oder?
Ja, also wichtig ist auch, das Risiko von so einer PID kann gesenkt werden, wenn man einen Kontrollabstrich etwa 2 bis 6 Monate nach dem Abschluss der Therapie machen.
Genau, das ist... Das hat man gemerkt mit der Einführung des Kontrollabstrichs, dass eben die Häufigkeit wie auch die Schwere von der PID zurückgegangen ist. Weil eben das wichtigste Ziel ist einfach, die Infektion mit einer Chlamydien zu bemerken, bevor es eigentlich zu so einer aufsteigenden Infektion kommt. Weil zum Beispiel eben einen Eileiter kann man nicht mehr flicken, wenn der mal verklebt ist und außer irgendwie Form geraten ist oder eben sich passiert. Nicht mehr gut kann bewegen kann, ja. ist es eben auch sehr schwierig, da noch etwas zu machen. Aber, und nochmal zu sagen, es ist wirklich so, dass das nicht häufig vorkommt. Also gemäss Studien sind es knapp ein Fünftel von den Chlamydien-positiven Frauen, die innerhalb von einem Jahr, also wenn man es wirklich nicht behandelt, die Chlamydien wirklich so eine PID entwickeln.
Das ist ja eine gute Nachricht. Also wenn man es merkt, dann kann man etwas machen.
Ja, sollte man etwas machen, genau.
Und du hast das natürlich sicher auch gemacht und ihre Antibiotikatherapie empfohlen, denke ich mal.
Genau, und das ist eine, die man eigentlich für 7 bis 14 Tage einnimmt. Wir können dann auch noch sagen, was, aber es ist auch ganz wichtig, dass man eben sagt, der Partner oder die Partner, die man in den letzten 6 Monaten hatte, sollten ebenfalls eine Therapie nehmen. Bei denen ist es die Einmaldosis. Und ich muss einfach wirklich sagen, es ist wirklich sehr gut. Also die Heilungsrate ist eigentlich über 90%. Und genau. Und wichtig ist, das was ich auch immer noch sage, wenn ich die Therapie verschreibe, neben der Partnertherapie sollte man auch eine Woche sexuelle Abstinenz, also keinen Geschlechtsverkehr haben, bis man die Therapie hat abgeschlossen und dann noch eine Woche drüber.
Mhm. Aber der Partner muss sich nicht testen. Der kommt einfach Therapie über.
Ja, das ist nicht unbedingt nötig, dass er sich testet. Wichtig ist einfach, dass er die einmal Dosis nimmt. Weil sonst gibt es eben immer den Ping-Pong-Effekt, oder? Der nimmt, macht sie Therapie, er steckt sie wieder an, sie nimmt wieder Therapie. Also, die Chlamydien werden dann hin und her verteilt. Und wo man sich eben auch immer wieder anstecken kann nach der Therapie. Ja. Also, man ist nicht irgendwie geschützt.
Und jetzt zu dem Abstrich, den du vorhin gesagt hast, muss man das machen oder könnte man allenfalls auch mal über eine Urinprobe das testen, beim Hausarzt zum Beispiel? Oder, muss es immer der Abstrich sein, wo man wieder zur Gynäkontrolle muss gehen?
Zu dieser Lästigen.
Ja, es wäre ja wirklich noch einfacher.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist aber so, dass wirklich der Abstrich aus dem Muttermund viel besser ist, weil dort einfach eine hohe Erregerkonzentration hat. Also Chlamydien höckeln dort einfach mega gern in dem Gebärmutterhaus, wo so noch so schleimig ist und das Milieu ist ideal, oder? Und Urinproben, also Chlamydien im Urin suchen, mache ich nur bei Mädchen mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch.
Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere Sexualpraktiken, Oral- und Analsex, und dort hat es ja auch Schleimhäute, könnte im Prinzip die Chlamydien auch wie ein Reservoir bilden und dann die Infektionen sehr stumpf verlaufen. Also man hat dann leider beim Moralsex nachher nicht ein Dauerschluckweh.
Nein, ja, aber genau.
Das ist das Problem.
Ja. Wir sollten auch immer ein fragen nach den Sexualpraktiken natürlich.
Sagen dir die Leute das?
Ja, wir sagen sie praktisch aus.
Sie empathisch, Anja, bringt alles aus den raus.
Nein, aber man muss danach fragen, das ist eben das Ding. Also ich erzähle es nicht einfach so. Mhm. Also das ist eigentlich, ich bin sowieso als Gynäkologin, man muss immer genau fragen. Die Leute erzählen das dann schon, aber nicht von sich aus.
Mhm. Und was es ja auch noch gibt, habe ich noch in Erinnerung, Augenentzündungen durch Chlamydien. Mhm. Meistens ist das chronisch und auf einer Seite. Mhm. Also das ist, und das nützt, dann nützt eben die gängigen Antibiotika-Tropfen für die Augen nichts.
Genau, es ist so, wie eine Bindehautentzündung, so ein rotes Auge, quasi, aber einseitig. Ja.
Red Eye.
Mhm. Und das kann man auch bekommen durch eben so Schmierinfektionen, wenn man so eine Hand hat, je nach Sexualpraxis, und dann ins Auge geht. Und oder, und das ist eben auch noch so ein bisschen, die Menschen merken nicht, dass sie Chlamydien haben, oder die wenigsten. Und dann gehen sie in einen Whirlpool oder in Bäder mit nicht geklortem Wasser. Und ahnungslos tauchen drin rum.
Mit offenen Augen.
Ja, natürlich. Und darum sehen wir dann auch so Schwimmbad-Konjunktivitis, also Schwimmbad-Bindehautentzündung.
Mhm.
Genau. Also ich würde es nie in einem Whirlpool tauchen.
Das habe ich jetzt gerade gedacht.
aber Chlamydien auch jetzt auch nicht
mehr. Nein, jetzt auch nicht mehr. Chlamydien, Infektionen verlaufen ja meistens sehr stumm, hast du gesagt. Mhm. Das ist sicher auch ein Problem, wenn man schwanger ist. Also ich nehme an, es gibt ein erhöhtes Risiko, dass die Schwangerschaft, dass es Frühgeburten gibt, genau. Oder? Weil die Blase zu früh springt durch einen Infekt oder
zu
früh kommen. Oder?
Das ist dann auch wieder so, oder die Schwangeren, die wissen nicht, dass sie sich mit Chlamydien angesteckt haben. Und sie haben auch, falls noch, natürlich eben noch nicht den ersten Eileiter verklebt hat, um sie schwanger geworden. Also das höckelt dort im Gebärmutterhaus. Und die Schwangerschaft an und für sich, eben, wenn man noch so ein abgesetztes Immunsystem hat, dann plötzlich werden die aktiv oder steigen auf und führen dann so zu einem vorzeitigen Blasensprung, also die Fruchtblase platzt, oder auch zu vorzeitigen Wehen. Und dann ist eben dann das Frühgeburtlichkeitsrisiko schon da. Und, oder auch einfach, dass die Kinder mit Daten geben und zeigen, dass die so ein niedriges Geburtsgewicht haben, dass die irgendwie durch die, das einfach
Also, und während der Schwangerschaft ist das Kind in seiner Hülle quasi geschützt, aber ich nehme an, es kann sich dann unter der Geburt, im Geburtskanal anstecken.
Ja, dort ist es so, dass es eben über den Weg, also wenn sie eben eher bei einer Spontangeburt dort das auflesen, dass es so zu Bindehautentzündungen kann kommen. Eben wie beim Whirlpool, sie tauchen auch in das Milieu rein. Und ja, sehr selten gibt es so Lungenentzündungen, so atypische durch Chlamydien bei den Neugeborenen, aber das ist selten.
Also Neugeborene und Frauen allgemein, die leiden, können unter den Chlamydien vielleicht nicht leiden, aber Spätfolgen haben. Wie ist es eigentlich bei den Männern? Haben die auch unter diesen Chlamydien zu leiden? Führen die auch unfruchtbar?
Also unfruchtbar, nein. Also da, es liegen fast keine Daten vor, die das beweisen. Wenn man den Männern sagt, deutlich therapieren, ist es meistens so, dass zum Sagen, hey, ja, dass sie keine Chlamydien-Schleudere sind, also sie sind nicht überall verteilen wie die Frauen. oder eben auch, um ihre Symptome zu mildern.
Wir haben schon gehabt, also die Frauen haben in 70-90% keine Symptome. Bei den Männern kann eine Chlamydia-Infektion bei 50% Symptome machen, wie zum Beispiel, dass es beim Bisschen weh macht oder Hodenschmerzen da sind oder Schwellungen. Gibt es noch mehr?
Genau, so eine Nebenhodenschwellung. ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei dem Bonjour-Tropfen, bei dem Tripper, kann es natürlich auch bei der Chlamydien Ausfluss geben, so einen spontanen Ausfluss. Der ist aber meistens nicht so gelb-grün, eitrig wie beim Tripper, sondern mehr so glasig, trüb, grau. Ja, also das, ich habe es zwar selber noch nie gesehen, aber ich denke, ein Mann, der so einen Ausfluss hat, würde sich, glaube ich, sowieso testen. Mein Ausfluss bei der Frau ist ja ziemlich normal, aber bei den Männern sicher nicht.
Die kommen ja nicht zum Frauenarzt, sondern zum Hautarzt.
Zum Urolog vielleicht auch.
Oder Urolog, genau.
Genau. Und man kann sich irgendwie so merken, also die Ursache von so einer akuten Hautentzündung bei den jungen Männern ist eben meistens wirklich so eine aufsteigende Geschlechtskrankheit. Insbesondere mit Chlamydia oder dem Gonokokken, also dem Tripper. Und bei den älteren Männern ist es eher aufgrund von einer Prostatavergrößerung, also dass es wie ein Sekretstau macht gegen Hoden.
Ich habe mal den Namen Fitzhugh-Curtis-Syndrom gehört. Hat das einen Zusammenhang mit Chlamydia?
Ja, das habe ich auch mal gelesen und dann recherchiert. Das ist
der Name hat dich wahnsinnig fasziniert,
ja.
Oder?
ja, einfach so, ja, sowieso ein bisschen ein Flair vernehmen, gell?
Mhm.
Und, ja.
Was hast du recherchiert? Was hast du herausgefunden?
Ja, das ist nicht nur der Name, der interessant ist. Das ist ein Syndrom. Also das heisst, etwas, wo man, eine Mischung von verschiedenen Sachen, wo man im Bauchraum kann, zum Beispiel bei einer Bauchspiegelung, so eine Verwachsungsstränge kann sehen. Das sieht dann aus wie eine Violinseite.
Also so wie so aufgespannte Haut, so ja, feine, genau. Wie Wursthäute.
So streng.
Und zwar zwischen der Leber und dem Bauchfell.
Genau.
Das ist, als wäre dort das Netz ausgeworfen worden. Das ist auch eine Faszie. Ein Faszienbestand.
Also ich glaube, es ist nicht so, es ist meistens so zarte Verwachsung. Ja, das ist wirklich so eine Blickdiagnose. Also und meistens ist es ja wirklich ein Zufallsbefund.
Also wenn
du genau, wenn man operiert, den Bauchspiegel, und dann, man schaut immer, bei der Bauchspiegel geht man immer so einmal rauf zur Leber und auf der anderen Seite rauf dort so in die Milz. Also man macht so einmal Rundumgang.
Ein Turnus,
genau. Und dann sieht man eben plötzlich so, ups, dass sie also, eben, das sind wirklich so ganz feine, so wie ein Spinnwebeli.
Hütli
so vor Leber rauf. Und ja, wenn man das sieht, würde ich natürlich auch intraoperativ einen Abstrich machen für Chlamydien.
Ja.
Genau, es kann natürlich auch anders, also es kann jede bakterielle aufsteigende Infektion kann so etwas machen. Es ist nicht typisch für Chlamydien, aber es ist halt in den meisten Fällen halt doch eine Chlamydieninfektion, die das gemacht hat. Was häufig ist häufig.
Aber die hat man dann lang gehabt, oder?
Ja, und das ist, ja. Und meistens ist es eben auch so, man spürt das nicht. Also die wenigsten haben jetzt irgendwie, sagen sie, da oben rechtzeitige Oberbauchschmerzen. Also das, ja. Mhm. Ist wirklich eher ein Zufallsbefund eben bei einer Ops.
Gibt es eigentlich ein Screening auf Chlamydien?
Nein, das hat man sich schon überlegt, vor allem bei den Jungen, die ja so eben bei der Risikopopulation, aber man ist dann ein bisschen davon weggekommen, alle durchzutesten, weil einfach wichtig ist, einfach zu sagen, wir brauchen das Kondom. Hey, also ja, Genau, also das ist so die Primärprävention ist wichtiger. Gerade weil es ja nicht nur Chlamydien gibt als Geschlechtskrankheit, sondern halt auch andere. Also schützt nicht. Und halt, dass man grosszügig natürlich die Jugendlichen testet, die ungeschützte Geschlechtskrankheit hatten. Oder eben zum Beispiel vor einer Spiraleinlage. Oder natürlich auch bei Abklärungen im Kinderwunschzentrum. Da ist man grosszügig zum Testen. Oder eben auch bei Schwangeren.
Bei Schwangeren
auch. Ja, aber ein Screening, also man wirklich alles durchtestet. Und so wie zum Beispiel beim Brustkrebs alle 2 Jahre, alle über 50-Jährigen screenet, aufbietet, das macht man nicht. Genau. Und was ganz wichtig ist einfach auch die sekundäre Prävention. Also das heisst, falls wirklich ein positiver Abstrich auftaucht, dass man ganz sicher therapiert und um Langzeitfolgen zu vermeiden. Eben.
Mhm. Um zum Abschluss zu kommen, also wie ist es mit der Lydia jetzt weitergegangen?
Ja, sie hat natürlich ganz brav ihre Antibiotika geschluckt und hat auch allen Freunden, Freundschaft plus Freunde, einmal Dosis dringend empfohlen. Also ich habe etwa 6 Rezepte ausgefüllt.
Und, was ist Doxycyclin, gell, ist da? Und,
also ja, ihre Doxy, ja. Und der Partner Azithromycin. Also einmal Dosis ist halt einfach von Compliance. Also sie nehmen das besser. Nehmen jetzt das für 14 Tage, denken sie, ja, warum? Ich habe keine Symptome. Und nach 3 Tagen hören sie dann wieder auf.
Dann ist es verpfiffen.
Aber es nützt natürlich auch. Aber das Doxy nützt es besser. Und vor allem bei der Frau, bei den Jungen. Und ich wollte vermeiden, dass es wirklich so, dass es dann weiter, dass die persistieren, die Chlamydien, und dass sie dann so wirklich eben die Langzeitfolge machen können, da geben wir über eine längere Zeit Doxy, ja, Doxycyclin. Genau, und sie hat jetzt, unsere Lydia hat im Kontrollabstrich etwa 3 Monate später tatsächlich einen negativen Abstrich gehabt und sie war happy gewesen und hat doch ein bisschen daraus gelernt, hat gesagt, okay, sie hat jetzt immer ein Päckchen Kondom bei sich und ja, sie suchen sowieso jetzt gleich der Mann von ihrem Leben. Und,
sie wollte eine frühe Mami werden.
Genau, genau. Und sie war einfach mal happy, dass sie die kleinen Regeln los hatte.
Dann fassen wir ein bisschen zusammen, was wir können alle aus dem Fall mit heimnehmen, für alle Frauen und Männer. Also, was ich noch weiss, ist, dass man Chlamydien sucht, wenn man Kontaktblutungen hat, also Zwischenblutungen, während dem Geschlechtsverkehr plötzlich blutet. Oder wenn man Ausfluss hat, wo nicht farblos ist und kann schmecken, oder?
Mhm. Genau, bei geruchsvollem Ausfluss. Ja, oder eben sicher nach so Risikoverhalten, Junge, die sagen, sie möchten gerne, also sie haben das jetzt wirklich, sie haben das gemacht, sie haben sich nicht geschützt und sie möchten gerne sicher sein, dass da nichts ist, vorhanden ist.
Oder eben, wenn du während einer Operation plötzlich Violinenseite siehst, oder Eileiter voll, Eiter, oder...
Oder wenn du Spirale setzt, hast du auch noch gesagt. Gell?
Genau, bei den Jungen vor Spirale. Einfach, dass man es nicht irgendwie natürlich durch die Spirale noch wie in Gebärmutter rein verschleppt, oder?
Ja. Genau. Also wir haben es ja gehört, dass vor allem 15- bis 25-jährige Frauen in die Hochrisikogruppe gehören und bei den Männern, Männer gehören bis 35 rein. Oder?
Ja, und bei den Frauen verläuft eine Chlamydia-Infektion zu einem Grossteil ohne Symptome. Bei den Männern, die zwar keine Spätfolgen haben, haben aber 50% immerhin Symptome. Was hast du gesagt? Hodenschwellung und...
Also die meisten haben den Ausfluss schon.
Und also den Grau.
Ja.
Wie ist es bei Trichomonade? Einfach, wie war der Ausfluss?
Das ist eben so grün-schaumig.
Ja, das ist noch, genau.
Grün-schaumig, ja. Das ist der Unterschied.
Also wenn es schäumt und fliesst und stinkt, dann muss man sowieso gut zeigen.
Ja, ist ein guter, finde ich einen guten
Grund. Dann kommen sie gerne. Genau. Und man sollte immer auch schauen, dass wenn man wirklich mal Chlamydien testet, dass man halt wirklich auch die anderen Geschlechtskrankheiten sucht, auch die Gonokokken und HIV und Syphilis würde ich auch empfehlen oder würde ich sicher auch mit der Patientin diskutieren.
Genau, weil sie so ein Sexualverhalten haben, wo die Risiken dort auch erhöht sind.
Mhm. Ja, weil man weiss, dass sie mehr, also zum Beispiel dass die so gerne sich auch zusammen paaren, also zum Beispiel Gonokokken und Chlamydien.
Ah, sicher, ja.
Mhm. Eine Chlamydie kommt selten allein.
Genau.
Gut.
Ja, in der Schweiz kein Screening für alle Mammis. Das gehört nicht also grundsätzlich dazu, dass solche Töchter und junge Frauen einfach mal so getestet werden. Man muss es aktiv machen.
Mhm. unbedingt Partner therapieren. Da nicht schüch oder sagen, es ist mir zu peinlich, es ist wichtig für euch. Oder steckt ihr dann immer wieder an. Und das wird man vermeiden, die Mehrfachinfektionen. Wir haben gehört, das Risiko steigt für dann eben sogenannte PID.
Ja. Und dann die Disziplin haben, dass man während der Therapie und bis eine Woche nach der Therapie sexuell abstinent bleibt.
Mhm. Also einfach Netflix halt mal wieder reaktivieren und oder andere.
Das Handy ausschalten.
Ja. Spaziergehen.
Bett.
Das sind ganz gute Ideen.
Meditation.
Gibt es irgendetwas mit Mikro?
Ein paar Podcast-Folgen von uns hören.
Ah, ja,
und
genau.
Sich aufklären.
Genau,
und
die ihr noch nicht kennt.
Genau. Und in dieser Zeit nicht vergessen, dass man dann wieder einen Termin macht, nach 2 bis 6 Monaten. Nach dieser Therapie sieht man noch eine Kontrolle.
Genau. Gut, dann mache ich meistens ab.
So. Ah ja.
Nein, aber eben.
Hocheffizient.
Nein, aber ich wollte nur wirklich fragen, ehrlich, Mikronährstoff, gibt es etwas, oder während der Antibiotikatherapie, wo das ist ja 2 Wochen,
ja,
nehmen die das ein?
Ich habe eine Idee.
Du hast eine Idee?
Ja. Die Antibiotika reduzieren vor allem ja auch die Darmflora reduzieren. Mhm. Also man kann etwas Aufbauendes für die Darmflora nehmen, so Probiotika, das genau. Hilft sicher gut.
Nicht, dass sie dann später noch ein Vaginalpilz hat?
Genau, mhm. Weil. Ja, und das Immunsystem wird ja auch durch das Darmimmunsystem gestärkt. Das ist sicher etwas Hilfreiches und sicher alles, was boostert.
Für alles, was das Immunsystem stärkt, ja. Ist gut. Aber ich würde jetzt auch in diesem Fall eher auf die auf Darmflora setzen.
Ja, ich auch. Ja.
Super.
Und wenn die Darmflora gesund ist, ist die Vaginalflora auch gesund. Die hängen irgendwie zusammen. Mhm.
Das ist ja, die kommunizieren zusammen. Mhm. Wie wir jetzt aus jeder Folge wissen, es kommuniziert alles.
Alles miteinander.
Wir mit euch. Und genau. Darum möchten wir euch auch noch einmal kommunizieren, dass wir sehr Freude haben, wenn ihr uns auf dem Spenden-Button etwas überbeamt. Und für all die, die es gemacht haben, vielen Dank,
ja,
an dieser Stelle.
Wir freuen uns.
Und
merci, dass
ihr uns immer so gerne zuhört.
Und für die schönen Feedbacks, die per Mail auf der Webseite kommen. Also es ist wirklich eine riesen Freude und Befriedigung.
Genau. Wir sagen
merci.
Tschüss zusammen.
Und tschüss zusammen.
Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.